Schönen Tag alle zusammen. In meiner letzten Predigt sprach ich über die ersten vier Zahlen in der Bibel. Wenn von der Nummer 1 gesprochen wird, sagen viele, dass diese immer Einheit oder Singularität beschreibt. Aber das ist nicht immer der Fall. Es gibt unzählige Beispiele in der Bibel, in denen eine Person ein Konzept oder ein Ereignis beschreiben wird oder beschrieben wird, ohne sich auf Einheit oder Vereinigung zu beziehen. Gott der Vater ist eine, Jesus Christus ist eine und zusammen bilden sie eine Gottfamilie. Wir haben einen Glauben, eine Taufe, einen Geist in uns und wenn wir verheiratet sind, werden wir ein Fleisch. Wir, die Kirche, sind eins und unsere erste Priorität in unserem Leben ist, Gott in die erste oder an die erste Stelle zu setzen. Ich habe über die Nummer 2 gesprochen, da diese manchmal mit Vereinigung und auch Trennung verbunden ist, was Dualität sowie Kontrast bedeutet, zum Beispiel zwischen Tag und Nacht und wie die Bibel aus dem Alten und Neuen Testament besteht, obwohl sie einander ergänzen. Es bedeutet auch Harmonie und eine notwendige Verbindung. Wenn wir von der Nummer 3 sprechen, weisen viele diese Zahl eine besondere göttliche Bedeutung zu und behaupten, sie stehe für Perfektion oder Vollkommenheit und auch für Weissagung. Aber das muss nicht immer der Fall sein. Es gibt jedoch Fälle, in denen die Zahl 3 wirklich eine solche Bedeutung hat, etwa wenn Geist, Wasser und Blut eine Einheit bilden. Auch wie Hoffnung, Glaube und Liebe eins sind. Jona war 3 Tage und 3 Nächte lang im Bauch eines großen Fisches, so wie Christus nach seiner Kreuzigung im Grab lag, was ebenfalls Ostern widerlegt. Wir feiern Gottes Feste während 3 Jahreszeiten und wir müssen 3 Dinge tun, die zur Erlösung führen würden. Die Nummer 4 wurde oft verwendet, um Gottes Offenbarung und alles, was er geschaffen hatte, zu bezeichnen, wie den Fluss im Garten Eden, der in 4 Flüsse unterteilt war. Es gibt 4 Himmelsrichtungen, 4 Jahreszeiten, 4 Tagesabschnitte, 4 Dimensionen. Und die Nummer 4 könnte auch Unordnung darstellen, die für die Zukunft mit den 4 Reitern prophezeit wird, der Vision von den 4 Hörnern und den 4 Handwerken in Sacharja, den 4 Streitwagen und auch den 4 Tieren, die im Buch Daniel beschrieben werden. Nun, das war eine kurze Zusammenfassung meiner vorherigen Predigt. Und jetzt werden wir mit der nächsten Zahl fortfahren, Nummer 5. Die Nummer 5 beschreibt die Gnade und Macht Gottes. Gottes Gnade wird in der gesamten Bibel gezeigt, insbesondere wenn es um Abraham geht. Wir sehen in 1. Mose 17, Verse 1 bis 10, welche Versprechen und welchen Bund Gott durch seine Gnade geschlossen hat. 1. Mose 17, angefangen in Vers 1. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin der allmächtige Gott, wandel vor mir und sei fromm. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen und will dich über alle Maßen mehren. Vers 3, da fiel Abraham auf sein Angesicht. Und Gott redete weiter mit ihm und sprach: Sehe, ich habe meinen Bund mit dir, und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Vers 5, darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. Und ich will dich sehr fruchtbar machen und will aus dir Völker machen und Könige sollen von dir kommen. Vers 7. Und ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir und deinen Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht, dass es ein ewiger Bund sei, so dass ich dein und deine Nachkommen Gott bin. Und ich will dir und deinem Geschlecht nach dir das Land geben, darin du ein Fremdling bist, das ganze Land Kanaan, zu ewigem Besitz und will ihr Gott sein. Vers 9. Und Gott sprach zu Abraham, so halte nun meinen Bund, du und deine Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht. Vers 10. Das aber ist mein Bund, denn ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinen Nachkommen. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Gott besiegelte seine bedingungslosen Versprechen an Abraham durch den Bund der Beschneidung und durch die Namensänderung zu Abraham. Im Hebräischen erforderte dies das Hinzufügen eines Buchstabens zu Abrahams Namen, dem Buchstaben H, welcher der fünfte Buchstabe des hebräischen Alphabets ist. Dasselbe geschah auch für Sarah in den Versen 15 und 16. Selber Buch, Vers 15, und Gott sprach abermals zu Abraham, du sollst Sarai, deine Frau, nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Vers 16, denn ich will sie segnen, und auch von ihr will ich dir einen Sohn geben. Ich will sie segnen, und Völker sollen aus ihr werden und Könige über viele Völker. Ursprünglich wurde auch der Name von Abrahams Frau Sarai durch Hinzufügen des fünften Buchstabens des hebräischen Alphabets in Sarah geändert. Wie wir sehen können, zeigt Gott deutlich, dass sein Bund mit Abraham durch Gnade und nur durch Gnade zustande kam. In 1. Samuel 17, Vers 40 wählte David 5 glatte Steine aus dem Bach, bevor er gegen Goliath kämpfte, doch er brauchte nur einen einzigen Stein, um ihn zu töten. Offensichtlich war Gott mit ihm und gewährte ihm den Sieg. Aber warum 5 Steine? David glaubte an Gott und wusste nicht, dass der Goliath beim ersten Versuch töten würde. Hätte es sich entschieden, nur einen einzigen Stein mitzunehmen, wäre dies eher Anmaßung als Glaube gewesen. Er hätte Gott auf die Probe gestellt. Damit müssen auch wir in unserem Leben vorsichtig sein. Mehr als 5 Steine wären nicht praktisch und im Verlauf des Kampfes eher schwierig zur Hand haben gewesen, da das Tragen von mehr Steinen schwer geworden wäre und im Kampf von Nachteil gewesen wäre. Noch ein Beispiel in 1. Korinther 14, Verse 18 und 19 sehen wir, wie Paulus die Zahl 5 verwendet, um ein Argument zu äußern. 1. Korinther 14, Vers 18, da sagt Paulus, ich danke Gott, dass ich mehr in Zungen rede als ihr alle. Vers 19, aber ich will in der Gemeinde lieber 5 Worte reden mit meinem Verstand, damit ich auch andere unterweise als 10.000 Worte in Zungen. Wenn wir die Verse 20 bis 25 weiterlesen, sehen wir, dass die übernatürliche Gabe des Redens in Zungen oder in verschiedenen Sprachen ein Zeichen für Ungläubige ist. Vers 20. Liebe Brüder und Schwestern, seid nicht Kinder, wenn es um Verstehen geht, sondern seid Kinder, wenn es um Bosheit geht. Im Verstehen aber seid erwachsen. Vers 21. Im Gesetz steht geschrieben, ich will in anderen Zungen und mit anderen Lippen reden zu diesem Volk. Aber auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Vers 22, darum ist die Zungenrede ein Zeichen nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen, die prophetische Rede aber ein Zeichen nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Vers 23, wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkäme und alle redeten in Zungen, Es kämen aber Unkundige oder Ungläubige hinein, würden sie nicht sagen, ihr seid von Sinnen? Vers 24. Wenn aber alle prophetisch redeten und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger hinein, der würde von allen überführt und von allen gerichtet, was in seinem Herzen verborgen ist, würde offenbar, und so würde er niederfallen auf sein Angesicht, Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig unter euch ist. Paulus verwendet lieber 5 Worte der Gnade, um seinen Standpunkt zum Ausdruck zu bringen, als Dinge zu wiederholen und immer weiter zu reden, wenn die Leute es sowieso nicht verstehen würden. Die Verwendung von 5 Wörtern war also sehr interessant und Paulus war ein Mann der Gnade, was wir in seinen Schriften sehen können. Bemerkenswert ist auch die Kraft der Zahl 5, als Christus 5 Brote nahm, um 5000 Menschen zu speisen. Interessanterweise mussten es 5 Brote sein, was Gnade zeigte und die Menschenmenge sättigen würde. In unseren englischen Broschüre Hidden Secrets of the Bible, verborgene Geheimnisse in der Bibel, weisen wir auch auf einige andere Fakten hin. Zum Beispiel, die Tora besteht aus 5 Büchern, 1. Mose bis 5. Mose. Zur Zeit des Alten Testaments wurden Gott 5 Arten von Tieren geopfert: Ziegen, Schafe, Rinder, Tauben und auch Weiße oder Turteltauben. Tieropfer vergaben zwar keine Sünden, ermöglichten aber die Wiederherstellung einer physischen Beziehung zu Gott. Noch ein Beispiel: in Anlehnung an die 4 weltlichen Königreiche, die im Buch Daniel beschrieben werden, wird das Königreich Gottes das 5. Königreich auf Erden errichtet. Einige haben andere Konzepte angeführt, die angeblich Gottes Gnade in der Zahl 5 zeigen, aber diese sind höchst fragwürdig oder falsch. Beispielsweise heißt es in einem Kommentar: 5 griechische Wörter bilden den akrostischen Ausdruck Jesus Christus, Gottes Sohn, Erlöser, wobei der erste griechische Buchstabe jedes Wortes übernommen wird und das griechische Wort für Fisch gebildet wird, Iota, Chi, Theta, Epsilon, Sigma. Fisch, was ein Symbol für Christus und zu einem geheimen Symbol zur Identifizierung von Christen wurde. Wahre Christen identifizierten sich jedoch nie mit dem Symbol eines Fisches, da Heiden einen Fischgott Dagon verehrten und wahre Christen die Idee herabscheut hätten, ein solches heidnisches Symbol auf Christus oder auf sich selbst anzuwenden. Nebenbei gesagt, benutzen sie ebenfalls nie ein Kreuz für ihre Anbetung. Das Kreuz war ein abscheuliches heidnisches Symbol. Wahre Christen trugen nie ein Kreuz und genauso wenig brachten sie das Symbol eines Kreuzes in ihren Häusern an. Darüber hinaus ist es höchst unwahrscheinlich, dass die Römer Christus an die Art von Kreuz genagelt haben, wie sie heute von Namenschristen zur Erinnerung an den Tod Christi verwendet wird. Die nächste Nummer ist Nummer 6. Es assoziiert mit dem Menschen und vielfach in der Weise, dass er von Gott getrennt ist. Wie wir aus dem Anfang der Bibel wissen, wurde die Erde in 6 Tagen für den Menschen vorbereitet. Und als Gott die Tiere erschuf, erschuf er am 6. Tag auch den Menschen. 1. Mose 1, Verse 26 bis 28. Und Gott sprach: lasset uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Vers 27. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Weiter in Vers 31, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und sehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. Vers 26 bezieht sich auf nur zwei Wesen, Gott der Vater und Jesus Christus, den Sohn, also nicht den Heiligen Geist, der keine Person ist. Und Gott sah, dass das, was er machte, gut war. Zumindest war das seine Absicht. Dies würde sich bald zum Schlimmsten wenden, wenn wir sehen, wie sich in Kapitel 3 die Sünde einschlich und Adam und Eva irre zu führen. Nachdem Gott Adam und Eva aus dem Garten Eden verbannt hatte, lesen wir in Kapitel 4, wie der erste Mord stattfand, als Kain seinen Bruder Abel tötete, was natürlich auch einen Verstoß gegen das sechste Gebot darstellt, 2. Mose 20, Vers 13. Obwohl die 10 Gebote in 2. Mose 20 verkündet werden, galt dieses Gesetz bereits mit der Erschaffung des Menschen. Wenn dem nicht so wäre, hätten Adam und Eva nicht gewusst, dass sie gesündigt hatten, und Kain hätte auch nicht gewusst, dass er gesündigt hatte, indem er seinen Bruder getötet hatte in 1. Mose 4, Verse 9 bis 15. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er sprach, ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach, was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Vers 11, und nun verflucht siehst du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstät und flüchtig sollst du sein auf Erden. Vers 13. Kain aber sprach zu dem Herrn, meine Schuld ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du treibst mich heute vom Acker, und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss unstät und flüchtig sein auf Erden. So wird mir's gehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Aber der Herr sprach zu ihm, Vers 15, nein, sondern wer Kain totschlägt, das soll siebenfältig gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. Man könnte meinen, nachdem Kain gesündigt hatte, indem er seinen Bruder getötet hatte, dass er erwartete, dass Gott ihn für das, was er getan hatte, vergessen würde und dass Gott Kain seinen Schutz entziehen würde. Kain zeigte keine Reue für das, was er getan hatte und gab deshalb Gott die Schuld, sein Opfer nicht angenommen zu haben. Aber Gott hat ihn nicht sofort in diesem Moment getötet, was auch beweist, wie barmherzig Gott ist. Kain wurde bestraft und würde schließlich sterben, aber auch die Nachkommen des ungerechten Kain, der seinen Bruder Abel tötete, werden nur bis zur sechsten Generation aufgeführt. Von da an wurde es nicht besser. Und Gott sah in 1. Mose Kapitel 6, dass die Nachkommen Adams und Evas sehr böse wurden. 1. Mose 6, Verse 5 bis 7. Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, immer da reute es den Herrn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden. Und es bekümmerte ihn in seinem Herzen, und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis hin zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter den Himmel, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Gott war bereit, alles das zu zerstören, was er geschaffen hatte, wenn es nicht einen Mann gäbe, der Gnade in den Augen des Herrn fände. Nur Noah und seine Familie sollten gerettet werden. In Kapitel 7 finden wir die Vollendung von Gottes Plan, auf den wir etwas später noch eingehen werden. Aber in 1. Mose 7, Vers 6 erfahren wir, dass Noah 600 Jahre alt war, als die Flut kam. Wegen Noah hatte Gott das Leben des Menschen verschont und fing durch die Nachkommen Noahs und seiner Familie von vorne an. Und daher hat der Mensch seit der Existenz Adams und Evas bis heute etwa 6000 Jahre auf der Erde gelebt. Noch ein Beispiel. Es gibt viel zu sagen über Jesus Christus, als er auf dieser Erde war, insbesondere wenn es um die Zahl 6 geht. Er wurde 6-mal beschuldigt, einen Dämon zu haben, nicht nur von den Pharisäern, sondern auch von seinem eigenen Volk, den Juden, als er Wunder vollbrachte und als er von der Wahrheit sprach und davon der Sohn Gottes, des Vaters, zu sein. Beispielsweise von Matthäus 12, Vers 24, Johannes 7, Vers 20, auch in Johannes 8, Vers 48, Vers 52, Kapitel 10, Vers 20 und in Lukas 11, Vers 15. Christus wurde auch 6-mal gebeten, ein Zeichen zu geben. Die Pharisäer forderten ein Zeichen von ihm in Matthäus 12, Vers 38. Ich zitiere nur die Parallelschriftstelle in Markus 8, Vers 11, dieses erste Beispiel. Zweite Beispiel, die Sadduzäer forderten auch ein Zeichen, um ihn auf die Probe zu stellen, in Matthäus 16, Vers 1. Dritte Beispiel, seine eigenen Jünger baten ihn um ein Zeichen, das Zeichen seines Kommens und des Endes der Welt, in Matthäus 24, Vers 3. In Markus 13, Vers 4 und in Lukas, Kapitel 21, Vers 7. Vierte Beispiel, andere Leute, von denen wir nicht genau wissen, wer sie waren, haben in Lukas 11, Vers 16 ein Zeichen vom Himmel gefordert. Fünfte Beispiel finden wir in Johannes 2, Vers 18. Auch die Juden verlangten ein Zeichen. Und dann die Menschen, die nach einem Zeichen suchten, das er wirken konnte, damit sie an ihn glauben würde, finden wir in Johannes 6, Vers 30. Es gab auch 6, die keine Schuld an Jesus fanden und wussten, dass er den Tod nicht verdiente. Er zum Beispiel Pilatus. In Lukas 23, Vers 14. Zweites Beispiel, Herodes. In Lukas 23, Vers 15. Drittes Beispiel, ironischerweise gab Judas, der ihn zuvor verraten hatte, auch zu, dass Christus unschuldig war, in Matthäus 27, Vers 4. Die Frau des Pilatus in Matthäus 27, Vers 19. Fünftes Beispiel, einer der Verbrecher am Kreuz gab zu, dass er unschuldig war in Lukas 23, Vers 41. und dann auch der Hauptmann in Lukas 23, Vers 47. Es gibt noch weitere interessante Fakten, die mit der Zahl 6 zu tun haben. Dämonen werden im Neuen Testament 60 Mal erwähnt. Jesus sagte 6-mal zu seinen Jüngern, habt ihr nicht gelesen? Jesus sagte 6-mal, Simon, Simon, und auch Friede. Paul schrieb auch 6-mal, ich will euch aber nicht verschweigen. Der letzte Punkt, über den ich im Zusammenhang mit der Zahl 6 sprechen möchte, befindet sich in 1. Korinther 3, Vers 12. 1. Korinther 3, in Vers 12, da lesen wir, wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh. Nun, wir lesen von 6 Eigenschaften, von denen 3 gut und 3 schlecht sind. Es ist unsere Entscheidung zu beschließen, welche 3 wir haben wollen. In den Versen 9 und 10 lesen wir darüber, wer wir sein sollten, und hier spricht Paulus. Vers 9. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Vers 10. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Die Verse 11 bis 13 sprechen von der Arbeit, die wir tun müssen, um uns in Christus aufzubauen. Vers 11. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen. Denn mit Feuer wird es er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wenn man sich die 6 verwendeten Materialien ansieht, können die ersten 3, Gold, Silber und Edelsteine, Feuer widerstehen, gelten aber dennoch als Materie. Aus physischer Sicht können wir zwar ein Leben aufbauen, das auf materiellen Dingen beruht, aber wird dies von Dauer sein? Viele bauten ihr Leben auf weltliche materiellen Dingen auf, worüber Paulus im nächsten Kapitel 4, Verse 8 bis 13 spricht, wenn er ihren Reichtum mit seiner Armut vergleicht. Denken Sie daran. Paulus spricht hier mit den Korinthern über die fleischliche Natur. Und genauso wie sie damals materialistisch lebten, tun viele von uns dies heute auch. Was sind also die materiellen Dinge aus Gold, Silber und Edelstein im Vergleich zu Holz, Heu und Stroh? Wenn wir die Verse 3 und 4 lesen in 1. Korinther 3, sehen wir, wie die Korinther Spaltungen in der Kirche verursachten, indem sie zu weltlich waren und zu viel Wert auf die eigenen Lehren gegenüber den anderen legten. Die Folge waren Eifersucht, Prahlerei und Stolz. Geistlich gesehen waren dies die Eigenschaften, die Paulus kritisierte und die als Holz, Heu und Stroh betrachtet wurden. Im Gegenteil. Narren zu sein gegenüber der Weisheit der Welt, worüber wir in den Versen 18 und 19 lesen, auch nicht zu richten, Kapitel 4, Vers 3 bis 5, und das Leben eines demütigen Dieners zu führen, auch in Kapitel 4, Vers 10 bis 13, sind die Eigenschaften, die Paulus für wertvoll hielt und die er daher als Gold, Silber und Edelsteine betrachtete, was wir heute anstreben sollten. Nummer 7. Bei dieser nächsten Zahl geht es um Vollendung und Perfektion. Und wir werden sehen, wie beide Hand in Hand gehen. Schon auf der ersten Seite der Bibel wird deutlich, dass die Zahl 7 für das Vollendete und Vollkommene steht. Die Woche wurde geschaffen, als Gott am siebten Tag ruhte. Wenn es um die originale Schriften der Bibel geht, ist es kein Zufall, dass der erste Satz der Bibel 7 Wörter enthält, dass der zweite Satz 2x7 Wörter enthält und der erste Absatz 3x7 Wörter enthält. Im Alten Testament gibt es viele Beispiele, bei denen die Zahl 7 ihre Bedeutung zum Ausdruck bringt, die ich in Abschnitte unterteilen werde. Wir können sofort sehen, wo Abraham in 1. Mose 12 etwas von Gott versprochen wurde. 1. Mose 12, Verse 2 und 3. Vers 2: Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Vers 3: Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Wenn wir alle Segnungen zählen, die Gott ihm versprochen hatte, zählen wir 7 Segnungen. Eine große Nation, sein Segen, sein Name wird groß sein, es wird ein Segen sein. Gott wird diejenigen segnen, die Abraham segnen, und Gott wird diejenigen verfluchen, die Abraham verfluchen, und alle Geschlechter werden in Abraham gesegnet. 7 Segnungen. In 5. Mose 8, Vers 8 sehen wir, was für ein Land Gott hier beschreibt und aus welcher Nahrung es besteht. 5. Mose 8, Vers 8. Ein Land, darin Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel wachsen, ein Land, darin es Ölbäume und Honig gibt. Gott beschreibt ein Land, das aus 7 Arten von Nahrungsmitteln besteht. Dies alles war Teil von Gottes Plan. Aber er überließ es dem Menschen, anders zu denken. Und wir haben gesehen, wie Gott beschloss, die Welt wegen ihrer Bosheit zu zerstören. Dennoch verschonte Gott Noah und seine Familie durch den Baum der Arche und unter den Tieren, die gerettet wurden, befanden sich jeweils 7 Paare reine Tiere, die in die Arche gebracht wurden. Wir lesen auch in 5. Mose 7, Vers 1, wie Gott 7 Völker aus dem verheißenen Land vertrieb. 5. Mose 7, Vers 1. Wenn dich der Herr, dein Gott, ins Land bringt, in das du kommen wirst, es einzunehmen, und er ausrottet viele Völker von dir her, die Hethiter, Girgeschiter, Amoriter, Kanaaniter, Peresiter, Heviter und Jebusiter, 7 Völker, die größer und stärker sind als du. In Hosea 2, Verse 8 und 9 sehen wir auch, was Gott Israel gab. 7 Dinge, die Gott gegeben und genommen hatte. Hosea 2, angefangen Vers 8. Darum sehe ich, versperre ihren Weg mit Dornen und ziehe eine Mauer, dass sie ihre Pfade nicht findet. Vers 9. Wird sie dann ihren Liebhabern nachlaufen und sie nicht einholen, nach ihnen suchen und sie nicht finden, so wird sie sagen, ich will wieder zurückkehren zu meinem ersten Mann, denn damals ging es mir besser als jetzt. Noch ein Beispiel: Im Alten Testament gab es 7 Personen, die als Männer Gottes bezeichnet wurden. Erstes Beispiel war Mose in 5. Mose 33, Vers 1. 5. Mose 33, Vers 1 lesen wir, dies ist der Segen, mit dem Mose, der Mann Gottes, die Israeliten von seinem Tode segnete. David in 2. Chronik 8, Vers 14. 2. Chronik 8, Vers 14. Und er bestellte die Abteilung der Priester zu ihrem Amt, wie es sein Vater David bestimmt hatte, und die Leviten zu ihrem Dienst, dass sie lobten und dienten vor den Priestern, wie es jeder Tag erforderte. Und die Torhüter nach ihren Abteilungen, jeder an ihrem Tor. Denn so hatte es David, der Mann Gottes, befohlen. 1. Samuel 9, Vers 6, noch ein Beispiel, ist Samuel. 1. Samuel 9, Vers 6, der aber sprach zu ihm, sehe, es ist ein berühmter Mann Gottes in dieser Stadt. Alles, was er sagt, das trifft ein. Nun lass uns dahin gehen, vielleicht sagt er uns unseren Weg, den wir gehen müssen. Und dann auch in 1. Könige 12, Vers 22. 1. Könige 12, Vers 22. Es kam aber Gottes Wort zu Schemaja, dem Mann Gottes. Und dann noch ein Beispiel waren auch in 2. Chronik 11, Vers 2. Und dann noch ein Beispiel, Elia wird siebenmal erwähnt, da brauchen Sie nicht hinzugehen, aber 1. Könige 17, Vers 18 und 2. Könige 1, Vers 9 für zwei Beispiele. Noch ein Beispiel, Elisa in 2. Könige 4, 7 und dann auch 29 weitere Male ist erwähnt. Und dann ist noch eine andere Person, die vielleicht nicht allzu vertraut ist und dennoch als Mann Gottes gilt, in Jeremia 35, Vers 4. Jeremia 35, Vers 4. Und führte sie in des Herrn Haus, in die Kammer der Söhne Hanans, des Sohnes Jigdalias, des Mannes Gottes, die neben der Kammer der Oberen ist, über den Kammer Messias, des Sohnes Schalums, des Torhüters. Ich zitiere noch einmal aus unserer englischen Broschüre Hidden Secrets in the Bible, die verborgene Geheimnisse in der Bibel. Da sagen wir, Jericho wurde am siebten Tag zerstört, nachdem die Israeliten sechs Tage lang um die Stadt marschiert waren. Noch ein Beispiel, zur Zeit des Alten Testaments wurden individuelle Schulden alle sieben Jahre erlassen, am Beispiel 5. Mose 15, Vers 1. Dann noch eins, Gott gab uns auch sieben Tage der ungesäuerten Brote, an denen keine Sauerteigprodukte als Symbol für die Sünde verzehrt werden dürfen, sowie sieben Tage des Laubhüttenfestes als Symbol für das Millennium. Und Gott hat sieben jährliche Festtage heilig gemacht. Erste und letzte Tag der ungesäuerten Brote, Pfingsten, Posaunenfest, Versöhnungstag, erster Tag des Laubhüttenfestes und der letzte große Tag. Wir können auch sehen, welche Bedeutung das Buch der Psalmen in der gesamten Bibel hat und wie es sowohl mit dem Alten als auch dem Neuen Testament übereinstimmt. Es gibt sieben Zitate aus Psalm 69, die auch im Neuen Testament erwähnt werden. Im Psalm 69, Vers 5 lesen wir, es ist Psalm 69, Vers 5. Die mich ohne Grund hassen, sind mehr, als ich Haare auf dem Haupt habe. Die mir ohne Ursache Feind sind und mich verderben wollen, sind mächtig. Ich soll zurückgeben, was ich nicht geraubt habe. Und das Gleiche ist zitiert in Johannes 15, Vers 25. Aber es muss das Wort erfüllt werden, das in ihrem Gesetz geschrieben steht, sie hassen mich ohne Grund. Das war Johannes 15, Vers 25. Zurück, Psalm 69, Vers 10. Da lesen wir, denn der Eifer um dein Haus hat mich gefressen. Das ist nochmal zitiert in Johannes 2, Vers 17, wo es heißt, seine Jünger aber dachten daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus wird nicht fressen. Der zweite Teil von Psalm 69, Vers 10, wo es heißt, oder wo wir lesen, und die Schmähungen derer, die sich schmähen, sind auf mich gefallen. Und das wird noch einmal in Römer 15, Vers 3 erwähnt. Römer 15, Vers 3. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern, wie geschrieben steht, in Psalm 69, Vers 10, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Zurück zu Psalm 69, Vers 22 lesen wir, sie geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken für meinen Durst. Wiederholt oder wieder zitiert in Matthäus 27, Vers 3, 34 und Vers 48. Psalm 69, Vers 23 und 24 lesen wir, ihr Tisch werde von ihnen zur Falle, zur Vergeltung und zum Strick. Ihre Augen sollen finster werden, dass sie nicht sehen, und ihre Hüften lass immerfort wanken. Und das können wir wieder in Römer 11, Verse 7 bis 10 lesen. Vers 25 im Psalm 69 lesen wir, gieß deine Ungnade über sie aus und dein grimmiger Zorn ergreife sie. Wieder zitiert in 1. Thessaloniker 2, Verse 15 und 16. Und dann das letzte Beispiel in Vers 9 und Vers 26 von Kapitel 69 Psalm. Dann lesen wir, ihre Wohnstatt soll verwüstet werden und niemand wohne in ihren Zelten. Das ist wieder zitiert in Matthäus 23, Vers 38. Der Grund, warum ich diese Bibelstellen im Detail durchgenommen habe, ist, dass es viele in der Welt gibt, die sagen, dass das Alte Testament abgeschafft wurde und nicht mehr gilt. Hier sehen wir jedoch die Beweise und wie sie mit dem Neuen Testament übereinstimmen, was zeigt, dass beide heute immer noch gültig sind, wie Christus wiederholt, was David im Alten Testament erwähnt hatte. Wir haben gerade im Psalm 69 gelesen, dass im Neuen Testament 7 Zitate erwähnt werden. Es gibt auch 7 Namen, die im Buch der Psalmen als Autoren erwähnt werden. David, die Söhne Koras, Asaf, Hermann, Ethan, Mose und Salomo. Es gibt auch 7 Bibelstellen in den Psalmen, die im Neuen Testament erwähnt werden. Noch ein Beispiel, Psalm 2, Verse 1 und 2, wird in Apostelgeschichte 4, Vers 25 erwähnt. Apostelgeschichte 4, Vers 25. Da lesen wir, du hast durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, durch den Heiligen Geist gesagt, im Psalm 2, Vers 1 und 2, warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was vergeblich ist. Und dann noch eins, Apostelgeschichte 2, Verse 25 bis 28. Apostelgeschichte 2, angefangen Vers 25. Denn David spricht von ihm, aus Psalm 16, Verse 8 bis 11. Ich habe den Herrn allezeit vor Augen, denn er steht mir zur Rechten, dass ich nicht wanke. Darum ist mein Herz fröhlich und meine Zunge frohlockt. Auch mein Leib wird ruhen in Hoffnung. Vers 27. Denn du wirst meine Seele nicht dem Reich des Todes überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger der Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan die Wege des Lebens. Du wirst mich erfüllen mit Freude von deinem Angesicht. Noch ein Beispiel, Römer 4, Verse 6 bis 8. Römer 4, Vers 6. Wie auch David den Menschen selig preist, dem Gott zurechnet die Gerechtigkeit ohne zu tun der Werke, Psalm 32, Vers 1 und 2. Selig sind die, denen die Ungerechtigkeiten vergeben und denen die Sünden bedeckt sind. Selig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Und dann in Apostelgeschichte 1, Verse 16 bis 20. Und hier spricht darüber, wie jemand für den Dienst ausgewählt wird. Apostelgeschichte 1, Vers 16 angefangen, ihr Männer, liebe Brüder, es musste das Wort der Schrift erfüllt werden, das der Heilige Geist durch den Mund Davids vorausgesagt hat über Judas, der denen den Weg zeigte, die Jesus gefangen nahmen. Denn er wurde zu uns gezählt und hatte Anteil am gleichen Dienst. Der erwarb einen Acker vor dem ungerechten Lohn und stürzte vornüber und barst mitten in zwei und alle seine Eingeweide quollen hervor. Vers 19. Und es ist allen bekannt geworden, die in Jerusalem wohnen, sodass dieser Acker in ihrer Sprache genannt wird. Hakadamach, das heißt Blutacker. Vers 20. Denn es steht geschrieben im Buch der Psalmen, Psalm 69, Vers 26 und auch in 109, Vers 8, seine Behausung soll verwüstet werden und niemand wohne darin und sein Amt empfange ein anderer. Und auch noch ein in Römer 11, Vers 9 und 10. Römer 11, Vers 9 und 10. Und David spricht im Psalm 69, Verse 23 und 24, ihr Tisch soll ihnen zur Falle werden und zu einer Schlinge und zum Ärgernis und zur Vergeltung. Ihre Augen sollen finster werden, dass sie nicht sehen, und ihren Rücken beuge alle Zeit. Sechste Beispiel, Hebräer 4, Vers 7. Hebräer 4, Vers 7. Bestimmt er abermals seinen Tag, ein Heute, und spricht nach so langer Zeit durch David, wie eben gesagt in Psalm 95, Verse 7 und 8, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Und dann das letzte Beispiel, Matthäus 22, Verse 43 bis 46. Matthäus 22, Vers 43. Er sprach zu ihnen, wie nennt ihn dann David im Geist Herr, wenn er sagt, aus Psalm 110, Vers 1, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze sich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde unter deine Füße lege. Wenn nun David ihn Herr nennt, wie ist er dann sein Sohn? Vers 46. Und niemand konnte ihm ein Wort antworten. Auch wagte niemand von dem Tage an, ihn hinfort zu fragen. Nun, das war wieder ein Beispiel, wie viel Mal, siebenmal aus Psalm, wie es im Neuen Testament zitiert wird. Die Nummer 7 war auch für Christus von Bedeutung, als er aus einem ganz bestimmten Grund auf dieser Erde war. Wir können sehen, dass es kein Zufall ist, wie oft die Zahl 7 in Verbindung mit der Vollständigkeit verwendet wird. Christus sprach am Kreuz 7 Worte. Christus trieb in Markus 16, Vers 9 7 Dämonen aus Maria aus, wo wir lesen, Markus 16, Vers 9, als aber Jesus auferstanden war, richtig übersetzt, erschien er früh am ersten Tag der Woche zuerst Maria Magdalene, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Christus sagte im Johannes-Evangelium 7-mal, ich bin. Christus sagte 35-mal, mein Vater, 7-mal 5. Christus führte am Sabbat 7 Heilungen durch. Und Christus speiste die Menschenmenge mit 7 Laiben Brot in 7 vollen Körben in Matthäus 15, Vers 36 und 37. Es gibt auch einige Schriftstellen im Neuen Testament zu unseren Gunsten als Hilfe, wie wir leben sollen und was wir nicht tun sollten. Diese Eigenschaften, die wir besitzen müssen, sind für unsere christliche Lebensweise von entscheidender Bedeutung und auch wichtig und symbolisch, da wir auf diese Weise handeln sollen. Noch ein Beispiel, es gibt 7 Dinge, die einen Menschen religiös unrein machen und die einen Menschen verunreinigen in Matthäus 15, Vers 19. Matthäus 15, Vers 19. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis und Lästerung. Wir sollen die gesamte Waffenrüstung Gottes tragen, die aus 7 Teilen besteht, in Epheser 6, Verse 14 bis 18. Epheser 6, angefangen Vers 14. So steht nun fest, umgürtet an eurem Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen, bereit für das Evangelium des Friedens. Vers 16. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschern könnt alle feurige Pfeile des Bösen, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Vers 18. Betet alle Zeit mit allem Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen. Es gibt auch 7 Eigenschaften, die uns vereinen werden in Epheser 4, Verses 4 bis 6, etwas, das ich bereits in der vorherigen Predigt angesprochen habe, die sich auch auf die Nummer 1 bezogen. Epheser 4, Vers 4, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung, eure Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater alle, der da ist über alle und durch alle und in allen. Es gibt auch 7 Geschenke in Römer 12, Verse 6 bis 8. Römer 12, Vers 6. Wir haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand prophetische Rede, so übe er sie dem Glauben gemäß. Hat jemand ein Amt, so versehe er dies Amt. Ist jemand Lehrer, so lehre er. Hat jemand die Gabe, zu ermahnen und zu trösten, so ermahne und tröste er. Wer gibt, gebe mit lauterem Sinn. Wer leitet, tu es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, tu es mit Freude. Es gibt noch interessante Dinge zu beachten, bestimmte Wörter, die in der Bibel verwendet werden und praktischerweise 7-mal erwähnt werden. Petrus und Johannes wurden beide zusammen 7-mal in der Apostelgeschichte erwähnt. Nazarin wird in der Apostelgeschichte 7-mal erwähnt. Erinnerung wird im Buch Johannes 7-mal erwähnt. Und Überwinden wird im Neuen Testament 28-mal erwähnt, 4-mal 7. Und wie zu erwarten ist, kommt die Zahl 7 in der Offenbarung häufig vor. Wir haben 7 Briefe an 7 Kirchen, 7 Geister, sieben Leuchter, sieben Sterne, sieben Engel, sieben Siegel, sieben Donner, sieben Posaunen, sieben Hörner, sieben Köpfe, sieben Kronen, sieben Plagen, sieben Berge, sieben Könige und so weiter. Und das Wort Lamm wird im Buch der Offenbarung 28 Mal erwähnt. Ein weiterer sehr wichtiger Grund, warum sieben bedeutsam ist, ist natürlich der ganze Grund, warum wir das Laputenfest sehr bald sieben Tage lang feiern werden, der dann im letzten großen Tag gipfelt. Wir wissen auch, dass es im Jahr sieben heilige Tage gibt, an denen wir nicht mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen sollen. Und diese Zeit ist ein Vorgeschmack auf das, was in naher Zukunft kommen wird, wenn die ganze Welt das erleben wird, was wir jedes Jahr erleben, während wir weiterhin die heiligen Tage und das gesamte Laputenfest einhalten. Während dieser 1000-jährigen Periode wird Satan gebunden sein und die ganze Welt wird unter der Regierung Gottes leben. Können wir uns das vorstellen, wie das sein wird? Das kann man sich jetzt kaum vorstellen, da die Welt nicht so gelebt hat, aber wir wissen jedoch, was Gottes Meisterplan ist, weshalb wir heute hier sind. Nun, es gibt sieben Wörter, die beschreiben, was wir beim Fest erleben. Und das hier ist jetzt eine kleine Vorschau auf das, was Ende nächsten Monats auf Sie zukommt. Und lassen Sie sich nun von mir begeistern. Das erste ist Freude. Zeit mit Gleichgesinnten verbringen. Freude bei allen geplanten Aktivitäten. Wir haben Freude die ganze Zeit am Fest. Wir haben auch Liebe. Und das ist Liebe füreinander. Wir haben auch Frieden, wie wir leben werden und uns keine Sorgen um Trauer und Schmerz machen müssen. Wir haben Dankbarkeit. Wir sind dankbar für dieses Verständnis und auch sehr dankbar dafür, dass Gott in unserem Leben ist. Wir sind auch dankbar dafür, dass wir uns an wunderschönen Festorten, an die Gott uns geführt hat, versammeln können. Geben. Wir sparen von 10% unseres Einkommens für das Fest, was auch Hilfe für Geschwister beinhaltet. Opfer. Wir bringen Opfer aus unserem geschäftigen Leben und gönnen uns eine Pause von dem, was wir täglich in der Welt tun, ein Opfer für das Gute. Und dann haben wir auch Verpflichtung und Engagement. Wir sind Gott gegenüber verpflichtet und engagiert, indem wir Gottes Gebote halten, alle seine heiligen Tage und Feste einhalten und uns für seine Lebensweise engagieren und einsetzen und uns ihr verpflichtet fühlen. Können wir also sehen, wie Vollendung und Perfektion mit der Zahl 7 einhergehen und dass es in unserer englischen Broschüre Verborgene Geheimnisse der Bibel noch so viel mehr zu dieser Zahl zu sagen gibt und warum sie so wichtig ist? Lassen Sie uns weiterhin nach dem endgültigen Ziel streben, perfekt und vollkommen zu werden.